SWR aktuell. Global.
Das Umweltmagazin in SWR aktuell. Ich bin Stefanie Peik. Schön, dass Sie dabei sind. Erderwärmung. Ja. Irgendwie haben wir uns alle schon fast gewöhnt an die vielen Nachrichten über den fortschreitenden Klimawandel. Aber abstumpfen oder ignorieren macht die Probleme noch größer.
Wir gehen davon aus, dass, wenn tatsächlich die Erwärmung über 2 Grad geht, hunderte von Millionen Menschen zusätzlich in Armut und Hunger rutschen. Und welche sicherheits- und weltpolitischen Konsequenzen das hat, kann man sich ja nur zu leicht vorstellen.
Martin Frick, Klimadirektor der Welternährungsorganisation, über die Folgen des Klimawandels für die Welternährung. Dazu gleich mehr. Außerdem tauchen in dieser Sendung einige bucklige Gestalten auf. Gänsegeier. Die wildert der Stuttgarter Zoo Wilhelma seit einiger Zeit in Bulgarien aus. Hören Sie ein Gespräch mit Zoodirektor Thomas Kölpin zur Frage, was Zoos wie die Wilhelma zum Artenschutz beitragen und was die Geier davon haben. Der Klimawandel ist bittere Wirklichkeit und wir müssen uns fragen, wie Milliarden Menschen auf der Erde künftig noch satt werden sollen, trotz häufigerer Wirbelstürme, Überschwemmungen, Dürren und den folgenden Missernten. Das ist kaum zu schaffen, vor allem dann nicht, wenn die Erwärmung über 2 Grad steigt, warnt einer, der es wissen muss, der Klimadirektor der Welternährungsorganisation. Unser Italien-Korrespondent Tassilo Forchheimer hat ihn getroffen.
Der Mann hat eines der schönsten Büros in Rom. Vom 5. Stock aus blickt er auf den Circus Maximus, den Palatin und das Kolosseum. Beruflich muss er die ganze Welt im Blick haben. Martin Frick, der Klimadirektor der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Rom. Der Landwirtschaftsexperte vom Bodensee studiert die Konsequenzen des Klimawandels auf die Landwirtschaft. Kein anderer Bereich der Wirtschaft sei so stark von einem Anstieg der Erdtemperatur betroffen.
Stürme und Hagel, Überschwemmungen, solche wetterbedingten Schäden nehmen natürlich zu. Das sehen wir ganz deutlich, das sehen wir auch an den Zahlen zum Beispiel der großen Rückversicherer an den Schäden. Gleichzeitig hat man aber auch Schäden, die langsam ansetzen. Wir sprechen von Slow-Onset-Disasters. Zum Beispiel, dass der Meeresspiegel steigt, bewirkt, dass in vielen Gegenden der Welt, die sehr tief liegen, die Böden versalzen, weil Meereswasser eindringt. Großes Problem zum Beispiel in Bangladesch oder im Nildelta. Wir haben dazu auch das Problem, dass Temperaturen den Wachstumszyklus von Pflanzen sehr stark beeinflussen, selbst wenn die Temperaturunterschiede marginal erscheinen. Aber Nachttemperaturen, die 2-3 Grad höher sind als das, was sie vorher hatten, können sich in zweistelligen Ernteverlusten niederschlagen. Und dazu gibt es auch Erkenntnisse, dass der Nährstoffgehalt der Pflanzen, also die, wie wertvoll die Ernte hinterher ist, auch unmittelbar beeinflusst wird durch wechselnde Temperaturen.
Ähnliches gilt für die weltweite Fischerei. Nicht die reichen Länder werden anfangs unter dem Klimawandel leiden, sondern vor allem die ärmeren, die Ozeane als wichtige und vor allem direkt zugängliche Nahrungsquelle nutzen.
Küstenfischerei ist eine Möglichkeit, günstig an Protein heranzukommen. Nun erwärmt der Klimawandel die Ozeane, die Küstengewässer werden insbesondere wärmer. Das sind nicht mehr die Bedingungen, die Fischwärme brauchen. Die ziehen sich dann zurück auf die hohe See, wo sie zwar erreichbar sind für die großen Fischfangnationen, die entsprechend große Fischtrawler haben, aber außerhalb der Reichweite der Armen kommen, die eben mit sehr kleinen Booten, mit Segel versuchen, an diese Fischwärme heranzukommen. Und als Folge davon sehen wir, dass die Möglichkeit, an günstiges Protein zu kommen, einfach zurückgeht.
Für Martin Frick hängt die Zukunft der Menschheit davon ab, ob es gelingt, die Erderwärmung auf die berühmten 2 Grad zu begrenzen.
Wir hatten in Bonn die Vorbereitungssitzung für die Klimakonferenz, die ebenfalls in Bonn im November stattfinden wird. Und das Ergebnis ist ganz eindeutig. Wenn es nicht gelingt, die Erwärmung der Welt unter 2 Grad zu halten, wird es nicht möglich sein, den globalen Hunger zu bekämpfen. Im Gegenteil, wir gehen davon aus, dass, wenn tatsächlich die Erwärmung über 2 Grad geht, hunderte von Millionen Menschen zusätzlich in Armut und Hunger rutschen. Und welche sicherheits- und weltpolitischen Konsequenzen das hat, kann man sich ja nur zu leicht vorstellen.
Die Menschen, die im Moment zu Tausenden unter Lebensgefahr über das Mittelmeer nach Europa kommen, wären dann nur die Vorhut wesentlich größerer Migrationsbewegungen. Die Ankündigung des US-Präsidenten, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen, bereitet Frick dagegen keine schlaflosen Nächte. Das Abkommen werde trotzdem in Kraft bleiben, meint er. Und Donald Trump entscheide schließlich nicht allein über das Schicksal der Vereinigten Staaten.
Praktisch muss man sehen, dass die Vereinigten Staaten ein Bundesstaat sind. Und Washington hat viel Macht, aber auch nicht unbegrenzte Macht. Und scharfe Klimaregulierungen, zum Beispiel in Kalifornien oder in vielen amerikanischen Städten, bleiben in Kraft und werden durch diese Entscheidung nicht beeinträchtigt. Und es gab also geradezu eine jetzt erst recht Reaktion in vielen Einheiten der Vereinigten Staaten nach dieser Erklärung, sodass ich glaube, dass die praktischen Auswirkungen weniger dramatisch sind, als das vielleicht auf den ersten Blick erscheint.
Was nicht als Entwarnung zu verstehen ist, sondern als gesunder Optimismus.
Tassilo Forchheimer über die Folgen des Klimawandels für die Welternährung. Reißt wegen des Klimawandels vielleicht auch irgendwann der Golfstrom ab? Da gibt's ja viele Spekulationen und Sorgen. Schließlich ist der Golfstrom die Wärmepumpe für Nordeuropa. Eiszeitszenarien sind aber fehl am Platz, versichern die Autoren einer neuen Broschüre, die den wissenschaftlichen Kenntnisstand zusammenfasst. Herausgeber sind das Deutsche Klimakonsortium und das Konsortium Deutsche Meeresforschung. Werner Eckert aus der SWR-Umweltredaktion hat schon reingeschaut. Also, wie geht es weiter mit dem Golfstrom?
Das größte Problem, es gibt kaum wirklich belastbare Daten aus der Zeit vor der Jahrtausendwende. Einzig die Temperaturen an der Meeresoberfläche werden schon seit 100 Jahren gemessen. Erst seit wenigen Jahren aber gibt es feste Strömungsobservatorien entlang des Golfstroms und Triftbojen, die mit der Strömung ziehen. Beides wird in den kommenden Jahrzehnten dann mehr Informationen bringen. Eine halbwegs sichere Aussage über die bisherige Entwicklung ist deshalb ungemein schwierig. In den vergangenen 20 Jahren, so die Bilanz der Wissenschaftler, ist die Warmwasserheizung Europas aber recht stabil gewesen. Es gibt stärkere Schwankungen, aber die sind natürlichen Ursprungs, keine Tendenz. Man wird noch viele Daten über lange Zeit brauchen, um einen möglichen Einfluss des menschengemachten Klimawandels belegen zu können. Die zweite Nachricht der Wissenschaftler, der Golfstrom wird in absehbarer Zeit keineswegs abreißen. Das sei ein äußerst unwahrscheinliches Szenario. Aber es spricht viel dafür, dass die Strömung schwächer wird. Zum Ende des Jahrhunderts im schlimmeren Fall rund 30%. Bei der Beschreibung der möglichen Auswirkungen halten sich die Forscher zurück. Sie verweisen nur darauf, dass der Fischreichtum an Europas Küsten bislang vor allem dem Golfstrom zu verdanken ist. Genauso wie das milde, ausgeglichene Wetter, das hohe landwirtschaftliche Erträge erlaubt. Außerdem würde ein schwächerer Golfstrom dazu führen, dass der Meeresspiegel in Europa stärker durch den Klimawandel steigen würde, als das mit 30 bis 80 Zentimeter in diesem Jahrhundert im Schnitt vorhergesagt wird. Die große Unbekannte in den Rechnungen ist bislang das arktische Eis. Seit Beginn der Satellitenmessungen verliert der grönländische Eispanzer jährlich 270 Milliarden Tonnen an Masse. Das ist Schmelzwasser, das vom Land ins Meer übergeht. Und es ist Süßwasser. Das ist leichter als Salzwasser und kann die globalen Meeresströmungen zusätzlich stark beeinflussen.
Wenn man vor 20 Jahren im Sommer über eine Landstraße gefahren ist, dann musste man danach häufig erstmal die Windschutzscheibe putzen, weil sie voller Insekten klebte. Das Problem hat man heute nur noch selten. Das ist für Autofahrer vielleicht angenehm, hat aber einen dramatischen und kaum beachteten Hintergrund. In Deutschland sterben die Insekten. Ihre Zahl ist dramatisch zurückgegangen. Aus der SWR-Umweltredaktion Susanne Henn.
Es summt und zirpt seltener als früher. Viel seltener. An einigen Orten in Deutschland gibt es bis zu 80% weniger Insekten als noch vor 35 Jahren. Das Massensterben hat vor allem im letzten Jahrzehnt so richtig Fahrt aufgenommen. Prominentes Beispiel: die Wildbienen.
Da gibt es also Fälle, wo Arten um mehr als 90% zurückgegangen sind. Mehr als die Hälfte aller Wildbienenarten, die in Deutschland vorkommen, und das sind 550 Arten, sind massiv in ihrem Bestand bedroht und sind auf der roten Liste.
Das heißt, so Dr. Lars Krogmann vom Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart weiter, sie sind vom Aussterben bedroht. Sterben aber die Bienen, dann gibt es auch weniger Äpfel, Pflaumen oder Tomaten. Denn bei der Bestäubung sind sie nur schwer zu ersetzen. Doch es fehlen nicht nur Bienen. Fast alle Insektenarten sind betroffen, vor allem Falter, Heuschrecken und Schwebfliegen. Sie alle haben eine wichtige Rolle im Ökosystem, nicht nur als Bestäuber, sondern etwa auch als Aas- oder Dungfresser. und als Nahrungsquelle. Sterben die Insekten, dann verhungern irgendwann die Vögel, sagt Professor Wolfgang Wägele vom Forschungsmuseum König in Bonn. Und nicht nur die.
Sehr viele Fische im Wasser fressen die Insekten, die ins Wasser fallen oder die im Wasser leben. Dann gibt es die Fledermäuse, Igel, Spitzmäuse. Also alle diese Arten leiden darunter.
Doch was sind die Gründe für das massenhafte Insektensterben? Der Klimawandel, da sind sich die Forscher einig, spielt zumindest bisher eine eher untergeordnete Rolle. Die Hauptursache sieht auch Lars Krogmann in der industrialisierten Landwirtschaft mit ihren Monokulturen. Es fehlt an Blühstreifen, an Hecken, an Landwirten, die die Fruchtfolge einhalten, schlicht an Vielfalt. Und wir haben ein zu viel an Pestiziden, die auch Insekten schädigen, allem voran die Neonicotinoide.
Die verhindern nämlich die Reizweiterleitung der Nerven in den Insekten. Das führt dazu, dass die völlig ihre Orientierung verlieren. Die sterben zwar nicht, aber die finden ihre Partner nicht mehr, die finden ihre Eiablageplätze nicht mehr.
Die Folgen sind dramatisch, schon heute. Und deshalb fordert Lars Krogmann ein massives Umdenken in der Politik.
Es kann nicht sein, dass wir weiterhin eine Agrarindustrie finanzieren, die zu so einer starken Verarmung unserer Landschaft führt und uns eigentlich in naher Zukunft unsere eigenen Lebensgrundlagen nehmen wird.
Denn Insekten kleben nicht nur auf Windschutzscheiben und machen uns an lauen Sommerabenden manchmal das Leben schwer. Sterben sie, dann hat das enorme Folgen für unser gesamtes Ökosystem und damit auch für uns. Sind sie aber erst einmal ausgestorben, dann ist es zu spät. Höchste Zeit also, endlich zu handeln.
Strengere Regeln für die Landwirtschaft sind also enorm wichtig für den Natur- und Artenschutz, damit draußen auch künftig noch was summt und zirpt. Um den Schutz von Tierarten am anderen Ende der Nahrungskette kümmern sich unter anderem Zoos. Sie leisten vor allem Überzeugungsarbeit, Umweltbildung, die aufs Herz zielt. Wenn die Besucher von den Gorillas oder Raubkatzen im Zoo fasziniert sind, dann setzen sie sich eher dafür ein, dass deren natürliche Lebensräume erhalten bleiben. Einzelne Arten schützen die Zoos auch ganz aktiv. Was der Stuttgarter Zoo Wilhelmer zum Artenschutz beiträgt, darüber habe ich mit Zoodirektor Thomas Kölpin gesprochen, direkt an seinem Arbeitsplatz. Als erstes mussten wir einen Hügel hoch zu den Gänsegeiern. Die saßen mit typisch gekrümmtem Hals auf ihrem Ast. Im Gegensatz zum Zoodirektor und zu den Krähen in der Nähe haben die Geier aber keinen Piep von sich gegeben.
SWR aktuell, global, das Gespräch.
Wir stehen bei unserer Gänsegeier-Voliere. Das ist eine Tierart, die bei uns für den Artenschutz eine besondere Rolle spielt, weil wir regelmäßig Nachtzuchten aus unserer Zuchtgruppe auswildern, und zwar in Bulgarien. Dort sind die Bestände sehr stark zurückgegangen in den letzten Jahren und jetzt werden da diese Bestände wieder aufgefrischt. Der Gänsegeier war nicht ganz ausgestorben, aber sehr, sehr stark zurückgegangen. Und insofern ist es schön, dass wir dort wirklich Tiere auswildern und damit die Bestände in der freien Wildbahn schützen können.
Wie funktioniert das denn konkret mit der Auswilderung?
Also das sind dann unsere Nachtzuchten, die Jungtiere, die werden dann nach Bulgarien gebracht. Dort vor Ort werden sie in Volieren gebracht, wo sie dann erstmal die wilden Tiere beobachten können, die wildlebenden Geier, wie die sich da verhalten, wie sie mit der Thermik zurechtkommen, wie sie jagen und so weiter. Und dann, nach einer gewissen Zeit, wenn sie genug dort gesehen haben, dann werden sie selber ausgewildert. Sie werden natürlich besendet, damit man noch Kontrolle hat, wo sie sich aufhalten und ob es auch Erfolg hat oder ob sie dann plötzlich weg sind von der Bildfläche. Das muss ja alles überwacht werden. Und derzeit läuft das sehr gut und das Programm funktioniert sehr schön. Und die Bestände werden jetzt stabiler und größer. Und irgendwann wird es natürlich so sein, dass genug Tiere auch ausgewildert sind, dass der Bestand dort wieder gegeben ist. Und dann ist so ein Projekt erfolgreich abgeschlossen.
Jetzt kommen die ja in Gefangenschaft zur Welt. Ist das dann so einfach? Funktioniert das, wenn sie die Freiheit gar nicht kennen?
Das sind Tiere, die das gut lernen. Die haben natürlich auch viele Instinkte, die von Geburt an da sind. Die müssen jetzt nicht großartig fliegen lernen, sondern das können die nach einer gewissen Zeit. Aber natürlich ist es wichtig, diese Phase, wo sie aus den Wiederauswilderungsvolieren die freilebenden Tiere beobachten können. Dass sie also da wirklich sehen, wie verhalten sich die Tiere in der freien Wildbahn. Diese Phase muss gemacht werden. Also die direkt rauszugeben, sozusagen aus der Voliere gleich in die freie Wildbahn, das würde sicherlich nicht funktionieren.
Was trägt denn die Wilhelmer sonst noch zum Artenschutz bei?
Wir haben einmal natürlich den Ex-situ-Artenschutz, das heißt den außerhalb der Herkunftsgebiete der Tiere. Das heißt, wir haben hier Reservepopulationen von verschiedenen bedrohten Tieren, die wir hier halten und züchten und vermehren. Und das machen wir zusammen mit den anderen europäischen Zoos, großen Zoos in der Europäischen Zoovereinigung. Da gibt es diese sogenannten europäischen Arterhaltungsprogramme. Und da gehört der asiatische Elefant dazu, das Okapi, die großen Menschenaffenarten und so weiter. Also viele, viele Arten. Und da ist es wichtig, dass man eine Reservepopulation sozusagen in Europa hat, falls die Tiere dort in den freien Lebensräumen in Bedrohungssituationen kommen und aussterben sollten, dass wir wieder Tiere haben, die wir dort auswildern können. Und wie man sieht, ist immer mal eine andere Tierart dran, wo man das machen muss. Einige Tiere haben ja auch nur durch den Zoo überlebt. Da kann man den Wisent nennen oder die arabische Oryx. Zurzeit ist es die nordafrikanische Oryx, die Säbelantilope, die in der freien Wildbahn ausgestorben ist. Und derzeit gibt es wieder Ansiedlungsprojekte im Tschad mit Tieren aus dem europäischen Erhaltungszuchtprogramm, aus dem EEP.
Wäre es aber nicht besser, die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu schützen, dass sie da gar nicht erst aussterben?
Das ist manchmal sehr schwierig. Wenn wir das Beispiel Nashörner nehmen, ist es so, dass derzeit vermutet wird, dass in der traditionellen chinesischen Medizin, dass das krebsheilend ist, das geriebene Nashornpulver. Dementsprechend ist da ein so großer Druck, Wilderungsdruck und so die Großkriminalität interessiert. Es wird also derzeit zwischen 60 und 100.000 US-Dollar pro Kilogramm geriebenes Nashornpulver bezahlt. Das kann man nicht schützen in der freien Wildbahn. Das ist unmöglich. Selbst in den Nationalparks werden die Tiere gewildert. Insofern ist es wichtig, dass wir diese Reservepopulation haben, denn manchmal sind Tiere vom Aussterben so nicht zu bewahren, wenn solcher Druck auf diese Population entsteht. Aber es gibt verschiedene Projekte, die wir mit Geldern unterstützen in der freien Wildbahn, wo die Tiere direkt vor Ort geschützt werden. Da haben wir zum Beispiel das Kongo-Hound-Projekt im Virunga-Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo, wo eine Staffel von Bluthunden ausgebildet ist, Wilderer aufzuspüren, damit die Gorillas geschützt werden. Dort werden Gorillas gewildert und diese Hunde können die Wilderer aufspüren und überführen. Und diese Hundestaffel statten wir mit Geld aus, dass die sich Fahrzeuge leisten können, die passenden Hundezwinger bauen können, die Ranger mit Materialien ausstatten können. Und sowas ist dann der In-Situ-Artenschutz, für den Zoos aufstehen.
Was nützt denn Erhaltungszucht, wenn in der Zwischenzeit der Lebensraum der Tiere verloren geht? Also sind die Zoos dann nicht vielleicht auch eine Art Sackgasse?
Das ist natürlich immer so die Frage. Natürlich kann es passieren, dass diese Lebensräume nie wieder hergestellt werden und dann, dass diese Tiere tatsächlich nur noch im Zoo lebt. Aber aus Erfahrung heraus sehen wir, dass die Menschen sich ja doch weiterentwickeln, die Menschheit, und immer mehr auch dahinter kommt, dass es sinnvoll ist, tatsächlich Biotope auch wieder aufzuforsten, wieder zu restaurieren sozusagen. Immer mehr Menschen wohnen in großen Städten, das wird in der Zukunft noch stärker der Fall sein. Und insofern entsteht auch wieder Lebensraum für die Tiere. Man kann auch wieder Habitate wiederherstellen. Und dann ist es wichtig, dass diese Reservepopulationen noch da sind. Man kann natürlich sagen, lass sie in Frieden aussterben, wenn es keine Biotope mehr gibt. Aber ich glaube, wir haben als Menschheit eine Verantwortung, das nicht so zu machen, sondern die Verantwortung für unsere Mitgeschöpfe, denn wir waren ja auch für das Aussterben verantwortlich, zu übernehmen, um Reservepopulationen zu haben und auch dafür Sorge zu tragen, dass die Biotope wieder kommen und dann die Tiere da sind zum Wiederausbilden.
Jetzt sagen ja Kritiker, so ein Zoogehege ist immer nur eine Simulation des natürlichen Lebensraums.
Natürlich ist es nicht die freie Natur, es ist ein künstlicher Lebensraum, aber ein künstlicher Lebensraum, der teilweise natürlich den Tieren auch viele Vorteile bietet. Wir haben die Tiere unter medizinischer Kontrolle, sie sind geschützt vor Krankheiten, vor Parasiten, sie kriegen genug ausreichend Futter, sie kriegen genug ausreichend Wasser. Über die Zuchtprogramme erhalten sie passende Paarungspartner, wir halten sie in der passenden Sozialstruktur. In der freien Wildbahn sieht der Alltag für die Tiere viel härter aus. Also ich weiß nicht, ob nicht viele Tiere sogar, wenn sie die Wahl hätten, sagen, der geschützte Lebensraum im Zoo ist der sichere und bessere für mich, denn auch der Mensch sucht ja eher geschützte Lebensräume für sich selber aus. Natürlich ist es klar, dass es immer nur ein kleiner Lebensraumausschnitt sein kann, aber wir versuchen natürlich die Bedürfnisse der Tiere so gut wie möglich zu befriedigen und auch sie so zu halten, dass es weiterhin Wildtiere bleiben, damit auch wirklich eine Wiederauswilderung stattfinden kann. Wir versuchen hier keine Domestikation mit den Tieren zu machen, dass wir dann wirklich Tiere haben, die nur noch ein Schatten ihrer Vettern in der freien Wildbahn sind.
Ist Artenschutz im Zoo und durch Zoos nicht auch ein Stück weit ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie die Insekten wegsterben, der Artenschwund voranschreitet insgesamt?
Sicherlich, wir werden uns nicht um alle Arten kümmern können. Der Zoo kann nur gewisse Tierarten als Flaggschiff-Tierarten sozusagen sich aussuchen. Aber wenn natürlich ein Biotop für eine Flaggschiff-Tierart geschützt wird, werden ganz viele kleine Tierarten mitgeschützt.
Beispiel?
Wenn wir jetzt einen Regenwald schützen für den Jaguar zum Beispiel in Mittel- oder Südamerika. Wenn dieses Regenwaldgebiet geschützt wird, dann werden tausende Arten von Käfern und Insekten und auch von Amphibien mitgeschützt. Und da haben wir auch ein Projekt in Belize mit mehreren Zoos, dass wir da Land erwerben und dieses Land immer stärker vergrößern. Und dieses Land ist dann wirklich geschützt, weil es Privateigentum ist. Dort kann keiner mehr abholzen und so weiter. Und da ist wirklich dann Regenwald, der geschützt ist. Da geht es nicht um eine spezielle Tierart, sondern um das Ökosystem. Und das ist natürlich eine weitere Form von Artenschutz, dass wir uns nicht auf eine Tierart konzentrieren, sondern auf das Biotop an sich.
Thomas Kölpin, der Zoodirektor der Stuttgarter Wilhelma, darüber, was sein Zoo für den Artenschutz tut. Unter anderem wildert die Wilhelma Gänsegeier in Bulgarien aus, wo die Art schon beinahe als verloren galt. Auch ganz in unserer Nähe sind nun öfter Geier unterwegs, in Oberschwaben zum Beispiel oder in den Allgäuer Alpen bei Oberstdorf. Da sind in letzter Zeit gleich drei unterschiedliche Geierarten gesichtet worden. Ein Gänsegeier, ein Mönchs- und ein Bartgeier. Eine spannende Sache findet Henning Wert vom Bayerischen Landesbund für Vogelschutz LBV.
Dass jetzt drei verschiedene Arten auftauchen, das ist schon sehr interessant, dass sich diese in Europa ausbreiten. Es hängt halt auch mit den Wiedereinbürgerungsprojekten in Frankreich zum Beispiel zusammen. Natürlicherweise machen gerade die Jungtiere größere Wanderungen durch ganz Europa. Und es kann durchaus auch sein, dass gerade im Bereich Oberschwaben auftauchen, zum Beispiel im Juni 33 Gänsegeier bei Baden-Württemberg. Also es können wirklich auch große Gruppen sein, entsprechend großer Höhe. Und ich denke, es lohnt sich, die Augen offen zu halten und wenn möglich, ein Foto zu machen.
Also, wenn Sie einen Geier sehen, schnell die Kamera zücken. Landesbund für Vogelschutz und Naturschutzbund NABU freuen sich sicher über Fotos. Der Ausstieg aus der Atomenergie ist gesetzt. In 5 Jahren soll das letzte Atomkraftwerk in Deutschland abgeschaltet werden. Was bleibt, ist ein Berg von hochradioaktivem Abfall, für den es bis heute noch kein Endlager gibt. Und es bleibt ein großer Berg an nicht radioaktiven Abfällen, Schutt, der auf ganz normale Deponien soll. In Baden-Württemberg werden derzeit die Atomkraftwerke Obrichheim und Neckarwestheim 1 abgerissen. Und da gibt es um diesen Schutt Streit. Ist er wirklich nicht radioaktiv? In Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg haben Anfang der Woche mehrere hundert Demonstranten protestiert gegen Rückbaumüll auf Deponien in ihrer Gegend. Wie gefährlich ist der, wie man so schön sagt, freigemessene Schutt aus einem Atomkraftwerk? Alice Thiel Sonnen aus der SWR Umweltredaktion.
Wenn ein Atomkraftwerk abgerissen wird, ist das meiste, was anfällt, Schutt und Schrott. Die Trümmer von Büros oder Kantine sind gar nicht mit Radioaktivität in Kontakt gekommen. Ansonsten können Rohre oder Baumaterial auch mit Spezialverfahren per Kugel- oder Sandstrahl regelrecht sauber geschrubbt werden. Es bleiben Abfälle, die am Ende auf Radioaktivität gemessen und wie normaler Müll entsorgt werden können. Freimessen nennt sich das im Fachjargon und hier beginnt der Streit. Das freigemessene Material darf höchstens noch so viel strahlen, dass der Mensch maximal 10 Mikrosievert pro Jahr ausgesetzt ist. Das ist den Kritikern zu hoch. Sie wollen ein Nullrisiko. Wenn man allerdings schaut, was wir aus unserer Umgebung täglich an natürlicher Strahlung abbekommen, bei Flugreisen, über Lebensmittel oder beim Einatmen des radioaktiven Edelgases Radon, dann sind das jedes Jahr gut 2 Millisievert, umgerechnet 2000 Mikrosievert. Deshalb sagen die Verantwortlichen und auch das Öko-Institut, was von dem freigemessenen Müll von den Atomkraftwerken noch an Strahlung ausgeht, ist eine vernachlässigbare Dosis. Null Risiko gibt es nicht. Die Atomkritiker und Interessengemeinschaften, die freigemessenen AKW-Müll nicht auf der Bauschuttdeponie in der Nachbarschaft haben wollen, betonen, bei radioaktiver Strahlung gibt es keinen Schwellenwert, wo man sagen kann, bis hierher ist es ungefährlich. Es kann immer nur darum gehen, unnötige Strahlenbelastungen zu vermeiden. Mit dem AKW-Schrott werde die Bevölkerung allerdings einer unnötigen zusätzlichen Strahlendosis ausgesetzt. In Baden-Württemberg sind für diese Abfälle noch zusätzliche Absicherungen vorgesehen. Der freigemessene Müll wird auf dem AKW-Gelände zu 100% von externen Gutachtern nachkontrolliert und er wird anschließend verplombt, sodass, bis er auf der Deponie ankommt, nicht noch illegal was untergemischt werden kann.
Und das war's in SWR Aktuell Global. Ich bin Stefanie Peik. Machen Sie's gut.